Der Innenausschuss des Europäischen Parlaments hat sich für die Rückführungsverordnung der EU-Kommission ausgesprochen. Wie Euronews berichtet, stimmten die konservativen Fraktionen der Europäischen Volkspartei und Europa der Konservativen und Reformer gemeinsam mit den rechten Fraktionen Patrioten für Europa und Europa der souveränen Nationen dafür. Die Liberalen, Sozialdemokraten, Grünen und Linken stimmten dagegen. Die Verordnung sieht vor, dass ausreisepflichtige Migranten in Abschiebezentren untergebracht werden, um eine zügige Rückführung zu gewährleisten. Abschiebungen in ausgewählte Drittstaaten können stattfinden, wenn die Heimatländer die Rücknahme ihrer Bürger verweigern. Zudem erhalten Gefährder ein lebenslanges Einreiseverbot in die EU. Das Europaparlament muss der Verordnung noch zustimmen. Allerdings gilt die Abstimmung im Innenausschuss als Vorentscheidung. Die innenpolitische Sprecherin der AfD im Europaparlament, Mary Kahn, erklärte in einer Stellungnahme, es gäbe nun eine rechte Mehrheit für eine Wende in der europäischen Migrationspolitik. Die Politik der offenen Grenzen sei gescheitert, so Kahn. Europa hat seine Waffenimporte stark erhöht. Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut mitteilte, stiegen die Einfuhren von Rüstungsgütern nach Europa zwischen 2021 und 2024 um über 200%. Damit ist Europa weltweit die Region mit den meisten Waffenimporten. Als Hauptgrund wird der Krieg in der Ukraine und die Waffenlieferungen der EU-Staaten an das osteuropäische Land genannt. Zudem trug auch die eigene Aufrüstung zu den stark anwachsenden Einfuhren bei. Polen nahm die Spitzenstellung ein. Das Land erhöhte seine Einfuhren in den letzten 5 Jahren um das 8-fache. Der größte Waffenexporteur weltweit und der Hauptlieferant für Europa waren die Vereinigten Staaten. Südkorea spielt ebenfalls eine wachsende Rolle als Hersteller und Exporteur moderner Waffen. In Deutschland hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zum Streik bei der Lufthansa aufgerufen. Dies teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Demnach sollen am Donnerstag und Freitag Flüge der Lufthansa Cargo und der Lufthansa Passage bestreikt werden. Am Donnerstag werden außerdem die Mitarbeiter der Lufthansa Cityline in den Ausstand treten. Die Gewerkschaft begründete den Arbeitskampf mit gescheiterten Tarifverhandlungen über Löhne und Gehälter und die betriebliche Altersversorgung. Hintergrund ist ein geändertes Rentenmodell der Arbeitgeber ohne garantierte Auszahlungen. Der Sprecher der Tarifkommission, Arne Carstens, kritisierte die langen, ergebnislosen Verhandlungsrunden. Bevor die Gespräche fortgesetzt würden, müsse erst ein verhandlungsfähiges Angebot vorliegen, so Carstens. Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel soll den höchsten europäischen Verdienstorden erhalten. Dies teilte die Präsidentin des Europaparlaments Roberta Metsola mit. Gemeinsam mit Merkel sollen der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky und der ehemalige polnische Präsident Lech Wałęsa mit der höchsten Stufe des neu geschaffenen Ordens ausgezeichnet werden. Metsola sagte, mit der neuen Auszeichnung sollen diejenigen geehrt werden, die an Europa geglaubt und zu seinem Aufbau beigetragen haben. Weitere Orden gehen an aktive und ehemalige europäische Politiker und Funktionäre sowie an Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler, Sportler und Musiker. In Deutschland hat die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung eine gerichtliche Niederlage erlitten. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster entschied in einem Berufungsverfahren, dass die Stiftung keinen Anspruch auf Fördergelder des Bundes für das Jahr 2021 habe. Damit wurde ein Teil einer Vorinstanz bestätigt. Das Oberverwaltungsgericht beruft sich in seiner Begründung auf das Bundesverfassungsgericht. Dieses hatte die Förderungen von parteinahen Stiftungen bis 2021 wegen dem Fehlen eines Stiftungsgesetzes als nicht rechtens eingestuft. Trotzdem mussten die Stiftungen ihr Fördergeld nicht zurückzahlen. Obwohl das Prinzip der Gleichbehandlung im Falle der Erasmus-Stiftung verletzt wurde, ergebe sich daraus kein Anspruch auf Nachzahlungen, entschied das Verfassungsgericht damals. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Allerdings wurde keine Berufung beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen. Das waren die Nachrichten im Kontrafunk. Die Redaktion hatte Sebastian Biel, gesprochen hat Sabine Petzl.
Die Energiewende bringt uns um. Hat er gesagt. Das weiß der Stoff jetzt mit Wind und Sonne herstellen wollte in Deutschland, was rein flächenmäßig gar nicht geht. Aber selbst wenn das
dass Sie dabei sind, auf YouTube und natürlich auf sämtlichen DAB-Plus-Frequenzen in Deutschland und im Idealfall vielleicht auch in der Welt. Übers Internet kann man uns natürlich auch sehen. Wir kommen zu unserem ersten und beziehungsweise nächsten Thema. Die Landtagswahlen, die schlagen ihre Wellen bis zur Regierung in Berlin. Wen wundert's? Nächstes Wochenende wird in Rheinland-Pfalz
übernächstes
Wochenende. Entschuldigung, danke Julian für die Korrektur. Da wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Ja, das denkbar knappe Ergebnis zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg ist noch nicht verdaut. Fest steht aber, die Altparteien wurden ordentlich abgestraft. In Rheinland-Pfalz wird es einen Kampf zwischen SPD und CDU geben. Also werden sich die Regierungspartner auch hier wieder duellieren und einer wird ja, und eins ist relativ sicher, einer wird der große Verlierer sein. Ja, wie steht's also um Schwarz-Rot? Nach einem TV-Duell gestern Abend zwischen den Spitzenkandidaten wissen wir, auch hier wird es viel Grund für Diskussionen geben.
Die Landtagswahl in Baden-Württemberg war für die Regierung eine herbe Klatsche. Weder CDU noch SPD konnten als Sieger hervorgehen. Die SPD kam sogar nur auf 5,5%. Nun stellt die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz die Regierung vor die nächste Zerreißprobe. In der kommenden Woche sind es SPD und CDU, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Während CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder in der jüngsten Umfrage auf 28% kommt, kommt SPD-Mann Alexander Schweizer auf 27 Prozentpunkte. In einem ersten TV-Duell gestern zeigte sich, so harmonisch wird das wohl kaum. Alexander Schweizer war sofort angefasst, als ihn sein Kollege auf fragwürdige Beurlaubungen seiner Beamten ansprach. Schon zuvor hatte Kanzler Merz auffällig vehement betont, dass sich die Wahlniederlage in Baden-Württemberg auf keinen Fall auf die Koalition in Berlin auswirken wird. In Rheinland-Pfalz aber wird eine der beiden Parteien, SPD oder CDU, als Verlierer
im Moment ist in den USA ganz klar
Duell hervorgehen. Um den nächsten anbahnenden Krach in der Koalition, darum geht es nun bei News Live.
Bleiben Sie bei uns, es lohnt sich. Friedrich Merz erklärte im Pressestatement zur Wahlniederlage in Baden-Württemberg, dass sich diese nicht auf die Bundesregierung auswirke. Sie haben es gehört. Hierüber habe er ganz klar natürlich mit Bärbel Baas und Lars Klingbeil gesprochen und auch die Wahl in Rheinland-Pfalz spricht er an.
Abschließend kurze Betrachtung der Bundesregierung. Ich habe mit den beiden Parteivorsitzenden der SPD, mit Bärbel Baas gestern Abend und mit Lars Klingbeil heute Morgen telefoniert. Wir sind uns einig, dass dieses Ergebnis keine Auswirkungen auf die Koalition hier in Berlin haben wird. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen. Und so wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, habe ich mit den beiden Parteivorsitzenden der SPD bereits gesprochen. Und wir gehen übereinstimmend davon aus, dass wir die Arbeit der Koalition natürlich fortsetzen und dass wir diese Arbeit auch versuchen, im Sinne des Landes so zu gestalten, dass wir auch aus der wirtschaftlichen Schwäche unseres Landes wieder herauskommen. Wir planen auch hier im Haus jede mögliche Unterstützung von Gordon Schnieder und der CDU in Rheinland-Pfalz, um die Wahlen zu gewinnen. Wir haben eine große Chance, diese Wahl zu gewinnen und wir wollen diese Chance nutzen. Und wir wollen auch mit dieser Wahl dann unsere Arbeit hier in Berlin fortsetzen. Auch das umfasst die Verabredung mit der SPD. Wir werden uns auch im Verlaufe des Jahres von Landtagswahlergebnissen nicht von unserem Weg abbringen lassen.
Also wenn Sie genau hingehört haben, dann haben Sie es natürlich gemerkt. Von sich aus zweimal und das ungefragt, ohne Not, erwähnt Friedrich Merz also, dass das Ergebnis bei der Landtagswahl nicht dazu führe, dass man sich vom gemeinsamen Weg oder Weg in Berlin abbringen lasse. Lieber Ralf, unser Politikchef, ist das glaubhaft?
Ja, ich bin jetzt versucht, so ein bisschen doch noch mal wieder in den Louis de Funès-Modus umzuschalten, mache ich aber nicht. Das ist interessant, wenn die Politik sagt, etwas werde auf gar keinen Fall stattfinden, dann weißt du ja, sie haben darüber nachgedacht, ob es stattfindet. Und Friedrich Merz hat tatsächlich bei Lars Klingbeil und Bärbel Baas angerufen und ihr werdet doch jetzt nicht, nein, wir doch nicht, alles in Ordnung. Man muss sich einfach klar machen, die Union hat nicht gewonnen in Baden-Württemberg, und die SPD ist also ganz knapp noch in den Landtag gekommen, kurz vor der Exitusgrenze gelandet. Mit anderen Worten, in Rheinland-Pfalz stehen jetzt diese beiden Parteien, die beide nicht gewonnen haben in Baden-Württemberg, gegeneinander. Und man muss sagen, einer wird verlieren. Mit anderen Worten, einer fährt zwei.
Aber selbst wenn das ginge, wenn man sozusagen
noch vielleicht noch eine Chance. Und dass er da telefoniert hat, zeigt ja, dass die Nerven blank liegen. Und dann haben die beiden anderen ihm, was sollen sie tun? Sie können ja schlecht sagen, ja, du, jetzt werden wir dir aber die Hölle heiß machen, mein Lieber. Nee, sie haben natürlich gesagt, nein, alles in Ordnung. Und Friedrich Merz hat auch, also die beiden haben es gesagt, dann muss es ja stimmen. Und heute Abend ist Koalitionsausschuss. Ja. Und da wird man schon mal sehen, was da rauskommt. Ich vermute mal, dass man eher stillhält. Also keinen Streit, heute schon demonstrativ nicht. Aber man unterhält sich, da sind wir beim Thema Auto übrigens wieder, der Klimaschutzplan von Carsten Schneider. Ja. Der hat noch nicht alle CO2-Tonnen beisammen. Da muss noch mal rangegangen werden. Und wie verkrampft das Klima zwischen den beiden ist, sieht man daran, dass die SPD partout die Schuldenbremse lockern will. Die Union will auf jeden Fall das Wahlrecht ändern, weil das wirklich kuriose Geschichten. Und das zu verbinden, wie die SPD es will, zeigt einfach, sie wollen sich gegenseitig blockieren. Aber Bärbel Baas und Lars Klingbeil haben gesagt, da ist nichts. Und dann ist ja nichts. Ja,
das Gebaren erinnert ja so ein bisschen an das Gebaren von Fußballclubs. Wenn da zum Beispiel es gerade nicht so gut läuft bei einem Club, dann sagt das Management, wir stehen voll und ganz hinter dem Trainer. Absolut. Dann weißt du, der ist in 14 Tagen weg.
Oder so. Also nach Ansicht dieses kleinen Friedrich Merz Zusammenschnitts, wo er nicht zweimal, sondern dreimal unaufgefordert, ungefragt, proaktiv und von sich aus gesagt hat, dass seine Regierung nicht vor dem Zusammenbruch steht. Nach diesem Clip lege ich mich absolut fest. Friedrich Merz ist der schlechteste politische Kommunikator, der jemals Chef einer Bundesregierung war. Und das ist nach 3 Jahren Olaf Scholz nicht ganz leicht. Der Titel war schwer zu erringen. Friedrich Merz hat es geschafft. Die Negativierung Die Negativierung, unsere Regierung steht nicht vor dem Zusammenbruch, hat in der Politik eigentlich nur einen strategischen Zweck. Man möchte etwas sagen, ohne es zu sagen. Wann immer Politiker proaktiv von sich aus negativieren, nein, der wird nicht zurücktreten, dann möchten sie das Thema Rücktritt ins Gespräch bringen. Das ist der einzige Sinn und Zweck von diesem rhetorischen Stilmittel. Dass ein Bundeskanzler von sich aus proaktiv, jetzt noch mal ein paar Worte zur Lage in Berlin, meine Damen und Herren, dreimal hintereinander sagt, dass seine Regierung nicht vor dem Kollaps steht, bedeutet, seine Regierung steht vor dem Kollaps und er weiß nicht mal, was er da eigentlich gerade sagt. Das ist die einzige Botschaft. Wenn ich im Raum voller Journalisten dreimal sage, die haben gar nicht gefragt. Es ist eigentlich schon eine Politikerregel, auf gestellte Fragen nicht einzugehen. Friedrich Merz dreht das vollkommen um. Er geht auf ungestellte Fragen ein. Ja? Er sagt im Raum voller Journalisten, es ist übrigens alles.